ganzem Herzen für deine Gegenwart. Wir preisen dich, wir ehren dich, wir rühmen dich. Du bist hier. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst und dass deine Herrlichkeit offenbar wird, auch in diesem Gottesdienst heute Morgen. Herr, begegne uns an dem Platz, an dem wir gerade stehen. Herr, und ich danke dir, dass du da bist und dass wir uns freuen dürfen auf deine Gnade, deine Gerechtigkeit, deine Liebe, die du uns geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Für die einen hat ja die Ferienzeit schon ein Ende genommen, für die anderen beginnt die Ferienzeit. Ihr seid hier und das ist super. Ich soll euch auch Grüße sagen von unserem Pastor, der ist nicht hier, der ist in Norddeutschland dieses Wochenende und ich denke, dass Gott auch ihn begleitet an dem Platz, an dem er ist. In der Vorbereitung zu diesem Thema heute Morgen war ich am innerlichen Abwägen und Überlegen, soll das heute Morgen ein Bibelstudium werden oder eine Predigt? Oder soll das eine Predigt werden oder ein Bibelstudium? Ich versuche mal beides. Also es geht in diese Richtung, dass wir uns das mal ein bisschen genauer von der biblischen Seite her anschauen, dieses große Thema Hoffnung. Und zwar im ganz Speziellen ist es, Jesus gibt Hoffnung. Wer glaubt das heute Morgen? Jesus gibt Hoffnung hinein in unser Leben. Ja, er ist sogar die Hoffnung. Ich möchte aus Kolosser 1, Vers 27 lesen. Und das klingt so. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit. Hier unterbreche ich ganz kurz. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit. Es geht heute Morgen um einen Reichtum der Herrlichkeit. Wer ist gerne reich? Ja, vielleicht Rolex oder Ferrari oder so. Aber das ist nicht so reich. Reicher ist, wenn du geistlich reich bist. Amen. Das ist ein anderes Thema. Also, ich lese noch einmal. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist so stark. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich hoffe und ich glaube, dass Jesus Christus in dir Wohnung genommen hat, an dem Tag, als du ihn eingeladen hast und du von Neuem geboren wurdest. Und das müssen wir uns mal bewusst machen, immer wieder bewusst machen. Hey, Jesus Christus wohnt in mir. Was heißt das denn? Jesus Christus wohnt in mir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gemäß dem hohen Lied der Liebe des Apostel Paulus in 1. Korinther 13 existieren drei zentrale Begriffe, die während des jetzigen Zeitalters, in dem wir jetzt leben, geistlich alles bestimmen. Und zwar 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Diese drei Begriffe oder Substantive, wie man es auch sagen möchte, Glaube, Hoffnung, Liebe, haben miteinander etwas zu tun. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Aber leider sind alle drei Substantive sowohl im christlichen Umfeld als auch in der Welt sowieso abgegriffen, völlig abgegriffen und in ihrer tatsächlichen Bedeutung weitgehend verzogen und entwertet. Wir nennen zwar diese Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, aber es ist manchmal so verzerrt,
was damit überhaupt gemeint wird. Ich gebe euch eine Kostprobe. Glaube ist ein religiöser Allerweltsbegriff, der für alles Mögliche herhalten muss. Auch schon gemerkt? Oder Hoffnung ist anscheinend eine undefinierbare Wunschvorstellung, die uns auf bessere Zeiten vertrösten möchte. Also wenn das Jesus in meinem Leben wäre, das wäre nichts. Denn die biblische Hoffnung ist was ganz anderes. Oder Liebe. Ich meine, wie viel Millionen von Liedern wurden über dieses Thema schon geschrieben? Wie viel Lieder werden mit diesem Thema besungen, bejohlt und weiß ich was alles? Und man meint alles Mögliche. Nur nicht das, was wirklich zentral wichtig ist. Liebe schließlich ist weitgehend ein Synonym für Emotionen, Romantik und Sinnlichkeit geworden. Schau, wir schauen uns das mal ein bisschen näher an. Und zwar erstens, wahrer Glaube ist gemäß Hebräer 11,1 im Prinzip eine Besitzerklärung für wunderbare geistliche Güter, die der Herr seinen Kindern schenkt. Ich glaube, ich lese das nochmal. Das gefällt mir. Schau, wahrer Glaube ist gemäß Hebräer 11,1 im Prinzip eine Besitzerklärung für wunderbare geistliche Güter, die der Herr seinen Kindern verheißt. Ich lese mal Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ich sag's mal so. Es ist das sichere Wissen um geistliche Tatsachen und himmlische Geschenke basierend auf unwiderruflichen biblisch verbürgten Tatsachen. Halleluja! Jesus hat den Feind deines Lebens besiegt und entwaffnet. Ist das wahr? Er hat für dich Vergebung erworben am Kreuz auf Golgatha. Wer freut sich über Vergebung? Er hat Heilung erworben für dein Innenleben. Denn wir sind eine Einheit als Menschen. Im Hebräischen sagt man Nefesh. Geist, Seele, Leib, eine Einheit. Wenn an einer Seite es klemmt, spürst du es auch oftmals auf der anderen Seite. Und für all das, für unser gesamtes Sein, ist Gott gekommen. Und dein Wort ist voll mit Verheißungen für unser persönliches Leben. Schau, denn in 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Von der biblischen Seite her habe ich für jeden Tag eine Verheißung. Ist es deine Verheißung? Nimmst du sie für dich? Ich möchte die göttlichen Zusagen für mich und für meinen Alltag nehmen. Und manchmal ist man im Alltag schon im Sturm, stimmt's? Da klemmt manchmal ganz schön der Schuh. Da haben wir Sorgen, da haben wir Schwierigkeiten, da haben wir Ängste, Auseinandersetzungen, Fragen über die Zukunft, Fragen über das Jetzt und vieles mehr. Und ich sage dir eins, das ist für mich so tröstlich, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Ich möchte folgenden Satz prägen. Wahrer Glaube ist damit die Nabelschnur zum Himmel. Wir beten ja im Vaterunser, dass sein Wille geschehen soll, stimmt's? Im Himmel und auf Erden. Was ist im Himmel? Ist im Himmel Krankheit und Not? No. Dort ist Heilung und Freiheit. So wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist für mich so entscheidend, auch heute Morgen. Er ist hier. Noch einmal, wahrer Glaube ist damit die Nabelschnur zum Himmel. Er ist eine Auswirkung der Anwesenheit des Geistes Christi in unserem Leben. gekoppelt mit einem tiefen Vertrauen in die Treue und Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes und damit in den Herrn. Vertraue ich meinem Herrn? Glaub ich ihm? Bin ich sicher, dass er treu ist? Wenn ich sein Wort lese, wenn ich die Psalmen lese, das machen wir meistens jeden Morgen, da strahlt mir diese Treue Gottes entgegen. Und ich hoffe, das ist auch heute Morgen so bei dir und bei mir, hier in diesem Gottesdienst. Gott ist treu. Komm, wir sagen das mal zusammen. Gott ist treu. Er ist absolut treu. Manchmal sind wir nicht treu, stimmt's? Das sind wir untreu. Und wir hätten was ganz anderes verdient als Treue, die uns trotzdem entgegenkommt. Er ist treu. Das ist so gewaltig. Wahrer Glaube ist damit Mittel zum Zweck. Das heißt, der Kanal, durch den sich der Herr im Menschen offenbart und seine Wunder und Werke wirkt. Brauchst du ein Wunder? Immer wieder, gell? Und wenn ich fragen würde, wer ein Wunder braucht, würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Und ich glaube, manchmal brauche ich mehrmals ein Wunder. Manchmal gibt es Tage, da brauche ich morgens eins, ich brauche mittags eins, ich brauche abends eins. Aber er ist ein Gott, der Wunder tut. Der sich nicht geändert hat nach Hebräer 13, Vers 8. Der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Der zweite Begriff, und das ist Liebe. Der Begriff Liebe hingegen, wenn er im Neuen Testament verwendet wird, hat bis auf wenige Ausnahmen immer einen Bezug zum Herrn und seinem Geist. Gott ist Liebe. Schau, es ist die Auswirkung des Wesens und des Geistes Gottes in uns drin. Die Liebe ist quasi eine Person, nämlich Jesus Christus in uns. Johannes fasst es zusammen und er sagt, Gott ist Liebe. Das könnten wir auch nochmal zusammen sagen. Gott ist Liebe für dich, oder? Er ist Liebe. Und schau, in 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8 lesen wir, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Schaffe ich das mit meiner eigenen natürlichen menschlichen Liebe, wenn ich so eine Kratzbürste neben mir habe? Da wird's schon schwieriger, gell? Und dann brauche ich die Liebe von Gott, die auch die Kratzbürste liebt. Jetzt wird's ruhig. Ja, das ist Praxis. Man kann den Slogan schon sagen, aber in der Praxis sieht's dann manchmal doch anders aus, wenn die Herausforderungen auf uns einstürmen. Ich lese mal weiter, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wow. Predigt für sich. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Wenn immer wir im Neuen Testament aufgefordert werden zu lieben, sollen wir dies mit göttlicher Liebe tun. Damit ich das mit göttlicher Liebe tun kann, muss diese Liebe ausgegossen sein in mein Leben. Aber wenn Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit, in mir wohnt, dann ist sie da. Amen. Dann ist sie da. Doch dazu ist von Natur aus niemand fähig. Um göttlich zu lieben, erfordert es das Innewohnen von Jesus Christus, der verkörperten Liebe Gottes. Damit Jesus Christus innewohnen kann, benötigen wir die Neuzeugung aus Wasser und Geist. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Ich muss von Neuem geboren sein, damit diese Liebe, diese Hoffnung sich in mein Innenleben installiert. Und genau das geschieht. Einen echten Liebesaustausch, die Erfahrung der Mitkreuzigung des alten Menschen und die permanente Abwesenheit des neuen Menschen in Jesus Christus macht mich zu einem Menschen, der voller Liebe ist. Bist du mit dem Herrn mitgekreuzigt? Ist dein Alter tot? Lebt dein Neuer in dir? Wenn dieser Neue in dir lebt, dann lebt die Liebe in dir. Amen. Dann lebt die Hoffnung in dir. Und das ist etwas Wunderbares, etwas Gewaltiges. In Christus tatsächlich unser Leben. Ist Christus tatsächlich unser Leben? Können und werden wir göttlich lieben? Amen. Werden wir göttlich lieben? Ja, selbst unsere schlimmsten Feinde. Wer das nicht glaubt, dass man das soll, der darf zu Hause Matthäus 5, Vers 44 und folgende Verse lesen. Ja, sogar unsere Feinde sollen wir und dürfen wir lieben. Das ist keine abgedroschene Sache mit dieser Liebe, sondern in der biblischen Bestimmung, in der biblischen Verständnis ist Liebe eine unglaubliche Kraft. Diese Liebe ist stärker als der Tod. Diese Liebe hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und er hat dort für dich den Tod erlitten, damit du frei sein kannst. Und das ist Gnade pur. Das ist so gewaltig. Jesus hat den Feind meines Lebens besiegt. Er hat ihn entwaffnet und die Bibel sagt, er hat ihn öffentlich bloßgestellt, einen Triumphzug mit ihm gemacht. Wir dürfen frei sein. Halleluja. Ich komme zum dritten Begriff und das ist Hoffnung. Doch wie steht es mit der Hoffnung? Im modernen Sprachgebrauch steht Hoffen für ein Verlangen und eine Sehnsucht, etwas, das wir nicht sicher zu erwarten haben. Und da wird es schwierig. Aber wir wollen uns das mal ein bisschen näher anschauen. Und zwar, es heißt also, eine mehr oder weniger große Unsicherheit an eine Art zu teilweise unsichere und eventuell unbegründete Wunschvorstellung, verknüpft mit Trost und Vertrösten auf bessere Zeiten. Wow, klingt nicht so gut, gell? Aber ich lese mal weiter. Das alles trifft aber die biblische Bedeutung des griechischen Wortes für Hoffnung in keiner Weise. Zuerst sollte das Wort Hoffnung besser mit Erwartung oder Erwartungsgut übersetzt werden. Und dieser Begriff gefällt mir. Das ist ganz anders. Erwartung, was erwartest du? Oder Erwartungsgut, auch dieses Wort, das packt mich heute Morgen, wenn ich über diesen Satz nachdenke. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Christus ist das Erwartungsgut in uns. Halleluja. Was erwartest du denn? Manche, die Christen, die es schwieriger haben manchmal im Leben und es geht nicht alles glatt, auch im Beruf vielleicht und so weiter. Wie oft habe ich schon gehört, hoffentlich kommt der Herr bald. Okay, ist eine Fluchtmöglichkeit, aber ich möchte dich mal in die Wirklichkeit zurückholen. Gerade hier, wo es schwierig wird, darfst du siegen und diese Liebe, diese Hoffnung, diesen Glauben erfahren und wachsen in deinem Christsein. Halleluja. Amen, Amen. Schau, es beinhaltet auch den Aspekt, sich auf eine Person oder Sache sicher verlassen zu können. Das ist in Erwartung und in Erwartungsgut, was Jesus betrifft, völlig abgebildet. Ich darf mich auf eine Person, die Jesus heißt, verlassen. Amen. Halleluja. Untersucht mal alle Erwähnungen des Wortes Hoffnung im Neuen Testament. Vom Hintergrund dieser Interpretation ergibt sich ein starkes Reden des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte in dir Jesus Christus verklären, verherrlichen, so sagt es die Bibel. Er möchte dir Jesus zeigen, wie er wirklich ist. Und weißt du, wie er wirklich ist? Er ist treu. Er ist voller Liebe. Er ist voller Gnade. Und er ist der Siegeskönig über den Feind deines Lebens. Halleluja. Und. Ich könnte jetzt so weitermachen. Ich sage dir, das ist gewaltig. Deswegen, es öffnet sich eine unsichtbare Welt. Wenn ich das verstehe, quasi der Himmel mit unzähligen himmlischen Erwartungsgütern. Der Himmel öffnet sich vor mir, wenn ich diese Hoffnung der Herrlichkeit in mir erlebe und erfahre in meinem täglichen Leben. Ja, aber der Himmel ist doch erst da drüben. Nein, du kannst hier schon Himmel haben. Amen. Genauso wie man hier Hölle haben kann. Aber was kann ich denn entgegensetzen? Ich muss doch den Himmel entgegensetzen. Amen. Noch einmal, untersucht mal alle Erfahrungen, oder ich noch mal zurück. Es öffnet sich eine unsichtbare Welt, quasi der Himmel, mit unzähligen himmlischen Erwartungsgütern, die der Herr alle denen verheißen hat, die tatsächlich in ihm sind und ihn lieben. Und hier möchte ich euch den biblischen Beweis bringen, und zwar in 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wir reden, wie geschrieben steht. Paulus greift auf Jesaja und zitiert ihn. Und er sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ist das nicht der Hammer? So gewaltig, so stark. Ich muss es nochmal lesen. Was kein Auge gesehen hat. Und ich habe mit meinen Augen viel gesehen. Ich habe viel gesehen. Ich bin um die Welt gereist. Ich war in unzähligen Ländern. Ich habe die Tropen gesehen. Ich habe die Wüste gesehen. Ich habe das südliche Afrika gesehen, das nördliche Afrika, Asien, Südamerika, Nordamerika, whatever. Ich sag dir, diese Welt ist unglaublich schön, obwohl es auch eine unglaubliche Hölle sein kann. Aber was Gott geschaffen hat, ist so gewaltig. Und jetzt kommt die Bibel hier und sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ist das nicht stark? Fühlst du dich ein bisschen beschenkt? Ich hoffe, stark beschenkt. Stark beschenkt. Es sind himmlische Zusagen, die kurzfristig nicht materiell fassbar sind, die sich aber mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung mit Sicherheit sichtbar äußern, viele bereits im Diesseits wohlgemerkt. Die Verheißungen, die wir bekommen haben in seinem Wort, sind nicht einfach Worte, die uns auf bessere Zeiten vertrösten, wahrscheinlich erst im Himmel. Nein, Gott möchte und kann dir hier schon begegnen. Er kann und will dich hier schon segnen mit Heilung, mit Wiederherstellung, mit Veränderung deiner Persönlichkeit. Mit der Gnade von Gott möchte er dich beschenken. Und deswegen kann ich dir nur zurufen, bleib dran. Nun gibt es stets Spötter, die diese herrlichen Tatsachen in Abrede stellen wollen. Für sie ist Hoffnung nur inhaltloses Wunschdenken für armselige religiöse Menschen, die zu bedauern sind, denn schließlich ist ja Gott tot. Ich sag dir eins, mein Gott lebt. Er lebt. Er lebt. Nun schreibt der Apostel Paulus den Kolossern eine grandiose Tatsache. Und das wollen wir uns mal anschauen. Alle göttlichen Erwartungsgüter haben praktisch einen Inhalt, quasi einen Platzhalter, den Herrn Jesus Christus selber, der im wiedergeborenen Menschen innewohnt. Kolosser 1,27, Christus in uns, das Erwartungsgut der Herrlichkeit. Halleluja. Schau, Das würde praktisch heißen, dass der real anwesende Jesus Christus in uns drin die göttliche Garant dafür ist, dass sämtliche Erwartungsgüter Gottes über kurz oder lang exakt so sichtbar werden, wie sie verheißen wurden. Halleluja. Seid ihr da? Ja, gib mal dem Herrn irgendein Zeichen. Ja, Halleluja. Das ist so gewaltig, so gewaltig. Damit ist die Erwartung ein sicheres Wissen. Halleluja. Damit ist die Erwartung, oder in Klammer Hoffnung, ein sicheres Wissen, eine absolut begründete Zuversicht, dass der Herr sein Wort auf jeden Fall einlösen wird. Halleluja. Denn der Garant dafür ist der Herr Jesus Christus, der in unserem sterblichen Fleisch wohnt. Nachzulesen in 2. Korinther 4, Vers 11. Solange also der Herr Jesus Christus real in uns wohnt, nach Epheser 3, 17, werden wir alle biblischen Hoffnungsgüter ebenso real erfahren. Und deswegen lese ich mal Epheser 3, 17. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Halleluja. So schön, so gewaltig. So lasst uns die Erwartung nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Das hat Paulus den Römern geschrieben. Deshalb wird man vom Herrn sicher durch jede Not und Herausforderung hindurch getragen, wird man weit überwinden und besteht absolut kein Grund zur Angst und Furcht. Denn Gott ist hier mit all seinen Verheißungen für dein Leben. Halleluja. Halleluja. Das ist Gott. Er ist so gewaltig, er ist so gewaltig groß. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der absolut Wunder tut. Vor einigen Wochen war ich auf der Insel Fehmarn in der Ostsee und wir haben dort eine Gemeinde ganz neu gründen dürfen. Das war wunderschön. Aber auf dieser Insel, auf dieser wunderschönen Urlaubsinsel, da ist auch eine Einrichtung von Teen Challenge. Sie heißt jetzt anders, aber es ist eine Einrichtung für Männer, die süchtig geworden sind, Drogensucht und so weiter, also auch kriminell geworden sind. Es ist schwierig, was diese Männer erfahren haben. Und etwa 100 Männer pro Jahr kommen durch unsere Gemeinde. Und eine ganze Anzahl lernt Jesus dort kennen. Lernt Jesus nicht nur kennen, sondern erfährt, wie der Heilige Geist ausgegossen wird in ihr Leben. Wie diese Liebe reinkommt, die manch einer nie in seinem Leben erfahren hat. Von Kindheit an, geächtet, nicht gewollt. Ich sage dir, das sind dramatische Lebensgeschichten, die du dort hören kannst. Ein junger Mann, süchtig, kaputt, kam er dort an. Lernte Jesus kennen, wurde fähig, sein Leben zu ordnen, hat eine Lehre angefangen im Holzfach und hat die Lehre als Bester abgeschlossen. Und die Leute dort auf der Insel sagen, das ist also von diesen Voraussetzungen normal kaum möglich. Und jetzt geht er weiter und macht eine Meisterausbildung. Ich sage dir, von dieser Dramatik der Tiefe, des Zerstörtseins, des Kaputtseins, angenommen von Jesus, gerettet, geliebt, ich würde fast sagen gestreichelt, wird hier ein Mensch neu und ganz und erscheint in einem ganz anderen Licht. Ich sage dir, dieser junge Mann weiß ganz genau, ich war das nicht, das war Jesus in mir. Halleluja. Das ist für mich so etwas Gewaltiges. Dieses Erwartungsgut, dieser Gott ist da im Hier und Jetzt. Nun macht Paulus in Kolosser 1, 27 eine wunderbare Präzisierung, für was die Erwartung und damit deren Platzhalter Jesus Christus der Garant ist. Und zwar die Herrlichkeit. Und das ist der letzte Begriff, den wir uns heute Morgen kurz anschauen wollen. Wir haben gesehen Liebe, wir haben Glaube gesehen, auch Hoffnung. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Was ist Herrlichkeit? Was ist Herrlichkeit? Ist das einfach nur schön? Was ist Herrlichkeit? Leider ist auch dieser Begriff reichlich abgedroschen und zu einer abstrakten religiösen Floskel verkommen. Die meisten Gläubigen sind nicht in der Lage, Herrlichkeit zu definieren. Für sie ist dieser Begriff ein Synonym für etwas Undefinierbares. Das in der Ewigkeit auf uns wartet und mit Gott wahrscheinlich verknüpft ist. Ich habe es mal ein bisschen spitz gesagt. Aber das ist ja meistens so, ja, Herrlichkeit, ich weiß eigentlich nicht, was da kommt. Aber es wird sicher kommen. Und es ist wahrscheinlich mit Gott verknüpft. Wir sollten aber solch pauschale religiösen Annahmen nicht akzeptieren. Denn der realgeistliche Verlust bereits im Diesseits wäre immens. Und ich möchte keinen Verlust erfahren, sondern den Segen vom Herrn. Halleluja. Herrlichkeit ist zweifellos ein Aspekt des Wesen Gottes. Gott ist herrlich. Und noch einmal, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, passt auch da dazu. Schau, Herrlichkeit ist zweifellos ein Aspekt des Wesens Gottes und damit des Wesens Christi. Zum Beispiel erscheinen auf dem Berg der Verklärung sowohl Jesus Christus als auch Mose und Elia in Herrlichkeit. Und das zu Lebzeiten der Apostel wohlgemerkt. Die haben das gesehen und Petrus war so begeistert und beeindruckt. Lasst uns Hütten bauen, wir bleiben hier. Ich weiß nicht, ob unser Gottesdienst so herrlich ist, dass jemand auf die Idee kommt, lasst uns Hütten bauen. Aber Petrus kam auf die Idee. Lasst uns Hütten bauen, hier bleiben wir, hier gehen wir nicht mehr weg. Herrlichkeit ist ein himmlischer Zustand, in dem sich der Herr selbst befindet. Auch den Satz sage ich noch einmal. Herrlichkeit ist ein himmlischer Zustand, in dem sich der Herr selbst befindet. Er ist aber gleichzeitig für wiedergeborene Menschen vorgesehen. Jesus betet in Johannes 17, dass seine Jünger seine Herrlichkeit sehen und auch in seine Herrlichkeit eingehen sollen. Das war sein Gebet. Herr, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Stellt sich abschließend nur die Frage, wann dies geschehen soll. Ist göttliche und himmlische Herrlichkeit ein undefinierbares Wunder oder Wunschmodell für die Ewigkeit? Oder lässt seine Herrlichkeit bereits in diesem Leben sich erfahren? Und ich sag dir eins, seine Herrlichkeit ist schon hier zu erfahren. In so vielen Aspekten dessen, was Jesus für uns erworben hat. Ich sag dir, wenn du Vergebung erhalten hast und du das wirklich erhalten hast und wirklich bewusst verstoffwechselt hast in deinem Leben, muss doch die Reaktion sein, Freude. Begeisterung. Herr, du hast mich freigesetzt. Ich habe das absolut nicht verdient, aber ich bin frei. Und weil ich frei bin durch dich, hat der Teufel keinen Anteil mehr an meinem Leben. Amen. Das berührt mich zutiefst. Also ich meine, das ist Herrlichkeit. Ein Aspekt. Ich schalte mal hier weiter. Paulus beantwortet diese Frage unmissverständlich. Christus in uns ist heute und jetzt die verkörperte Herrlichkeit Gottes. Ich sag's noch einmal, das muss reingehen, das muss rutschen, das muss schlucken. Also, Christus in uns ist heute und jetzt die verkörperte Herrlichkeit Gottes in uns drin. Amen. Sie ist eine sichere und innere Erfahrung, eine Tatsache, die die Welt nicht sehen kann, die wir aber tagtäglich erfahren, vorausgesetzt, Jesus Christus ist tatsächlich unser Leben. Schau, wie der Heilige Geist ein Angeld, eine Anzahlung oder ein Vorgeschmack für die Erlösung und damit für den Himmel ist, so ist der anwesende Jesus Christus die real existierende Garantie für Gottes Herrlichkeit in uns drin. Halleluja. Strahlt diese Herrlichkeit aus deinem Leben? Oder manchmal nicht? Soll ich dir was sagen, wann die Herrlichkeit Gottes so in unserem Leben verdeckt sein kann, wie so ein Schirm? Wenn du Sorgen hast. Wer hat schon mal Sorgen gehabt? Wenn du das nächste Mal richtig Sorgen hast, dann schau mal in den Spiegel. Und schau mal dein Gesicht an, wie das reinschaut. Da ist wahrscheinlich Herrlichkeit verdeckt. Mir ist es mal so gegangen, ich war beim Aldi einkaufen. Und ich hatte richtig Sorgen. Und dann kam ich zur Kassiererin, ich werde das im Leben nie vergessen. Ist schon lange her, aber das war eindrücklich. Die schaute mich an und sagte, wie Sie ausschauen, Sie müssen Sorgen haben. Alles klar, nichts von Herrlichkeit, das war richtig grau. Aber ich sag dir eins, dieser Jesus wohnt in dir. Und der möchte ab und zu aus deinen Fenstern schauen. Halleluja. Wir erleben den Geist, das Wesen, das Leben von Jesus Christus bereits in diesem Leben. Und mitten in der Herausforderung des modernen Lebens ist das tatsächlich möglich. Und jetzt sage ich dir etwas, eine wahrhaft wunderbare Perspektive des täglichen Erlebens schreit nach Praxis. Ich möchte dich ermutigen, wenn Sorgen zu dir kommen, mach das, was die Bibel sagt. Wirf sie auf den Herrn. Und dann geh mit Herrlichkeit in den Alltag. Das ist Praxis. Kannst du üben. Und manchmal laufen wir trotzdem noch mit ganz komischen Gesichtern herum, weil wir vergessen haben, unserem Gesicht zu Informationen zu geben, dass es strahlen sollte. Aber ich sag dir eins, wir dürfen die Herrlichkeit Gottes erfahren und erleben. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist der Schlüssel, der uns den Himmel öffnet. Und das möchte ich erfahren. Das möchte ich erfahren. Schau, ich schließe ab und fasse zusammen. Kein mühsamer Weg durch eigene Anstrengung und in Enthaltsamkeit den Himmel zu erreichen, wie in den Mysterien Religionen, sondern Christus allein genügt. Christus allein genügt, um uns die Hoffnung und die Herrlichkeit des Himmels zu schenken. Halleluja. Christus allein. Für uns ist es wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Wie einfach ist es denn? Pass mal auf. Auf Gottes Wort hören, Jesus Christus Glauben schenken, ihn in unser Herz einladen und Christus lebt in uns. War das schwer? Nochmal. Auf Gottes Wort hören. Da fängt's an. Und da haben wir die meisten Knoten. Ja, hat er das wirklich so gemeint? Ja, aber der meint das so. Werd doch mal zum Kind und glaub, was du liest. Also noch einmal. Auf Gottes Wort hören, Jesus Christus Glauben schenken, ihn in unser Leben einladen und Christus lebt in uns. Nichts weiter, nur dies. Halleluja. Und mit Christus ist uns alles geschenkt. Der ganze himmlische Reichtum der Gnade, der Güte und der Liebe Gottes. Er gehört Jesus Christus in uns. Haben wir einen guten Gott? Halleluja. Halleluja. Bis hierhin Gottes Wort. Ich glaube an einen lebendigen Gott, der heute Morgen hier ist und uns begegnen möchte. Und uns begegnet ist. Ich möchte dich ermutigen. Verstoffwechsel das Gehörte. Nimm es mit, wenn du es auf CD möchtest oder im Internet kannst du es auch nachhören. Es geht nicht darum, dass du mich hörst. Es geht darum, dass du das Wort hörst und das Wort nimmst. Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für dein Wort, für dein lebendiges Wort, für dein gutes Wort. Herr, und ich danke dir für diese Zusage, für diese Zusicherung, für diese Tatsache, dass du, Jesus Christus, in uns wohnst, an dem Tag, als wir dich eingeladen haben in unser Leben. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich danke dir für dieses Erwartungsgut. Herr, ich danke dir, dass deine Zusagen stimmen und dass du sie in Treue einlösen tust. Ich danke dir für deine Liebe heute Morgen und ich bitte dich, dass du die Gemeinde segnest, jeden Einzelnen. Ich möchte aber auch noch für Anliegen beten. Ich möchte es einfach von hier vorne tun. Wenn du heute Morgen ein Anliegen hast in deinem Leben, was immer es auch ist, Sorgen, Ängste, mit deiner Familie, mit der Ausbildung, mit deinem Beruf, mit Krankheit, was immer, wir wollen damit zum Herrn kommen und erwarten, dass der Herr dich berührt. Wenn du Gebet möchtest, dann halt doch mal kurz deine Hand hoch zum Zeichen, dass wir für dich beten dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, du siehst diese Hände, die sich dir entgegenstrecken. Ich möchte dich um deine Gnade bitten, von Heilung und Wiederherstellung, von Trost und Sicherheit und Stärke. Herr, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gnade, mit deiner Güte, mit deiner Liebe und dass du hineinkommst, heilend, tröstend, stärkend, ermutigend. Herr, und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist, der Wunder tut. Herr, dass sich Situationen in unserem Leben verändern, dass Heilung geschieht, dass Gnade von dir kommt, hinein in unser Leben, jetzt und hier. So bitte ich dich, Herr, für jeden Einzelnen. Amen. 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 Nach dem Gottesdienst werden auch Leute am Kreuz stehen. Wenn du ein persönliches Gebet haben möchtest, kannst du gerne kommen. Bevor jetzt das Lobpreisteam mit uns noch singt, möchte ich auf das Opfer hinweisen. Wir haben hier vorne zwei Becher stehen. Und heute, dieses Opfer heute geht für die Bundesjugend- und Kinderarbeit in Deutschland. Wir möchten diese Arbeit unterstützen und fördern, weil ich glaube, dass junge Leute gefördert gehören, auch was das geistliche Leben betrifft, auch was Jugendarbeit in den Gemeinden betrifft, Kinderarbeit etc. etc. Ein großes Spektrum. Lass dich einfach berühren vom Herrn und leg ein, was du vom Herrn empfangen hast. Gott segne uns. Jessica, bitteschön.
Wir wollen noch ein Abschiedslied singen. Damit verabschieden wir euch in den Sonntag, in den